Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Bei der Handball-WM schließt Deutschland heute Abend gegen Serbien die Vorrunde ab. Das DHB-Team geht ja oder ist ja bereits für die Hauptrunde qualifiziert. Trotzdem geht es darum, für den Start in die nächste Turnierphase dann natürlich den Rhythmus zu halten und selbstverständlich auch weiteres Selbstbewusstsein zu tanken. Da kann Deutschland mit einem Sieg gegen Serbien heute Abend natürlich einiges für tun. Aber es geht am heutigen Donnerstag ja noch ein bisschen um mehr, nämlich darum, mit welcher Ausgangslage Deutschland dann tatsächlich in der Hauptrunde am Ende konfrontiert sein wird. Und je nach Spiel Tagesverlauf könnte diese Ausgangsposition gut, ordentlich oder auch schlecht ausfallen. Und darüber und natürlich auch über den gestrigen Tag in den anderen Gruppen sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Malte.
Ja, es könnten drei verschiedene Szenarien auf die deutsche Mannschaft warten. Gehen wir einfach mal vom Idealfall heute Abend aus. Wenn alles so läuft in der Gruppe A, wie man sich das eigentlich auch vorstellt, dann geht Deutschland mit 3:1 Punkten in die Hauptrunde. Das würde ja bedeuten, Deutschland schlägt Serbien. Die Franzosen gewinnen gegen Russland und Brasilien gewinnt auch gegen Korea.
Genau. Der Tag beginnt mit Brasilien gegen Korea. Also von daher werden wir natürlich auch schon letztlich früh wissen, ob Deutschland mit 3 Punkten in die Hauptrunde geht, weil Brasilien hat den direkten Vergleich mit Russland gewonnen. Wenn die ihre Hausaufgaben erledigen, dann ist das Ding durch. Dann brauchen uns die anderen beiden Partien nicht mehr zu interessieren. Mhm. Wenn es die Überraschung geben sollte und die Koreaner sind ja in den letzten Partien so ein bisschen zum Publikumsliebling da in Berlin mutiert, dann müssten wir natürlich nochmal selber die Hausaufgaben erledigen. Eine Niederlage gegen Serbien wäre dann wohl der Worst Case, wenn Frankreich gegen Russland gewinnt, dann hätten wir auf einmal nur 1:3 Punkte in der Hauptrunde. Wenn Russland doch weiterkommt, weil sie gegen Frankreich punkten, dann wäre es natürlich so, dass wir 2:2 Punkte hätten, wäre auch nicht so schlimm, weil vermutlich aus der anderen Gruppe ja auch ein Team mit 2:2 Punkten da sein wird. Aber der Weg ins mögliche Halbfinale wäre natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Also da müssen wir schon gucken. Parallel entsprechend werden wir auch in die Gruppe B schauen, natürlich, wo sich dann die deutschen Gegner rekrutieren werden.
Das machen wir hier auch gleich in der Sendung. Kurz davor noch, also Bob Hanik, der Vizepräsident des DHB, hat auf jeden Fall gesagt, im Normalfall gehen wir dann, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, mit diesen 3:1 Punkten rein. Also man spekuliert natürlich schon darauf, aber es muss natürlich sportlich auf der Platte dann erstmal dann auch stattfinden. Jetzt ist bei den Deutschen Steffen Weinhold verletzt. Wie schwer wiegt dieser Ausfall aus deiner Sicht?
Also man muss jetzt kein großer Trainer irgendwie sein, um davon auszugehen, dass dementsprechend Fabian Wiede heute die meiste Zeit wahrscheinlich im rechten Rückraum agieren wird. Meines Wissens wird Kai Häfner noch nicht nachnominiert, aber das werden wir wahrscheinlich frühestens in 2 Stunden wissen. Also es könnte natürlich sein, wenn jetzt Brasilien durch ist, dass Franz Semper viel Spielpraxis bekommt. Wenn es zu zittern gilt, dann wird Fabian Wiede spielen. Ich glaube, so auf diesen Punkt kann man es irgendwie bringen. Ja, es soll wohl nur eine leichte Zerrung sein. Die ist natürlich dann in 3 Tagen auch weg. Wenn ich jetzt den Spielplan richtig im Kopf habe, würden wir am Samstag gegen den Dritten der Gruppe B als Erste spielen. Heißt also dann Island oder Mazedonien. Da könnte man sich das auch noch offen halten, ob man auf Weinhold verzichtet und auf eine Nachnominierung verzichtet. Ich allerdings würde vielleicht als Bundestrainer auch einfach sagen, wir wechseln Semper und Häfner auf, weil Semper hat jetzt in der Vorrunde auch nicht großartig an Einsatzzeiten bekommen. Er hat jetzt genug internationale Luft geschnuppert und dann wechselt man ihn einfach aus und dann ist gut. Mhm. Aber ich bin nicht der Bundestrainer, also auch wenn wir mal im gleichen Verein quasi waren.
Immerhin. Qualifiziert dich vielleicht irgendwann mal dafür. Aber Franz Semper, da muss man natürlich auch entschuldigen noch dazu sagen, der hatte ja dann auch noch diese Krankheit, diesen Schüttelfrost, den er da erstmal im wahrsten Sinne des Wortes abschütteln musste. Der hatte natürlich da auch dann noch ein paar Probleme. Vielleicht das natürlich dann auch ein Grund, weshalb solche Gedankenspiele durchaus berechtigt werden. Dann lass uns auf die Gruppe B gucken. Du hast es ja schon gesagt, erster Gegner, das Team, das auf Platz 3 in der Gruppe B landet, dann in der Hauptrunde der Gegner der deutschen Mannschaft, und das könnte Mazedonien oder Island sein. Heute gibt es das Endspiel in der Gruppe B um Platz 3. Gestern gab es auch zwei Spiele, beziehungsweise die beiden Mannschaften haben gestern auch schon gespielt. Island hatte da vorgelegt mit 25-21 sich gegen Japan durchgesetzt und damit ja, sich die Chance offen gehalten, überhaupt noch in dieses Endspiel um Platz 3 letztlich zu kommen, beziehungsweise dass es da noch einfach noch für sie die Möglichkeit gibt, auch in die Hauptrunde zu kommen. Wie hast du die Isländer gegen Japan gesehen? Japan, ja, auch wenn sie sich ein bisschen gesteigert haben im Verlauf des Turniers, doch sowas wie Kanonenfutter in der Gruppe.
Ja, also man muss natürlich schon sagen, das war eine sehr, sehr harte Gruppe und rein theoretisch ist natürlich auch Japan als Wildcard-Teilnehmer schlechter einzustufen dann als Bahrain, die sich ja dann über die Asienmeisterschaft sportlich qualifiziert haben. Ich glaube, diesen Eindruck wird Japan allerdings jetzt im letzten Spiel dann korrigieren. Die werden den 5. Platz holen. Ja, was zu sehen war, Dago Sigurdsson hat eigentlich in dem Spiel taktisch schon gut immer reagiert, seine Mannschaft entsprechend eingestellt. Bei Island fehlte mir so ein bisschen, ja, also ich war enttäuscht eigentlich von den Isländern, denn wenn man so einen Angriff mit auch jeder Menge Bundesliga-Erfahrungen, den Aaron Palmerson auf der Rückraummitte irgendwie schon damit aus dem Konzept bringt, dass die Abwehr einfach nur zwei Schritte nach draußen geht mal. Mhm. Das hat mich schon sehr gewundert. Dann muss man sagen, Japan hat das wunderbar gemacht eigentlich, irgendwie gut gekämpft, bis in die 54. Minute auch waren sie dann nochmal auf ein Tor ran und dann war es letztendlich Palmerson, Sigurdsson und Gustafsson mit einer Parade, die dann da für diese Entscheidung gesorgt haben mit drei Toren in Folge. Aber glänzend war das nicht. Also da haben wir die Mazedonier insgesamt in den Vorrundenpartien ein bisschen besser gefallen. Mhm. Ich sehe sie da so leicht favorisiert.
Obwohl sie gestern gegen Spanien nach einer wirklich guten ersten Hälfte, wo sie mit 12-13 ja nur knapp verloren haben, lange geführt hatten, die Spanier ja erst kurz vor vor Beginn der Pause dann überhaupt in ihre Führung da gekommen. Aber die Mazedonen im zweiten Durchgang, sind die komplett eingebrochen? Sie verloren am Ende mit 21-32, also da kam nicht mehr viel in der zweiten Hälfte. Oder war das schon so eine bewusste Kräfteschonung vor das Spiel gegen Island?
Ja, also ich glaube, da war ja dieser Knackpunkt direkt nach dem Seitenwechsel. Da haben sie direkt, glaube ich, von 12-13 irgendwie auf 12-18 oder irgendwie sowas war das. Da haben sie direkt den Anschluss verloren und dann hat man, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt, okay, das Ding ist jetzt durch, wir können da keinen Sieg mehr holen. Also machen wir mal ein bisschen Piano. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Man muss wirklich ja sagen, der Spielplan ist für die Mazedonier richtig, richtig hart mit dem späten Spiel dann heute Abend oder gestern gewesen und heute dann entsprechend weniger Regeneration zu haben, als die Isländer das hatten. Mhm. Also und dann halt eben diese zwei wirklich harten Spiele. Das ist schon kann ein richtiges Problem sein, werden wir sehen. Also das kann natürlich aber auf jeden Fall hereinspielen und wenn man dann sieht, okay, wir haben keine Chance heute zu gewinnen, dass man dann einen Gang rausnimmt, letztendlich ist es ja auch unwichtig, mit wie viel Toren man da gegen die Spanier verliert und man muss es auch realistisch einordnen, Mazedonien wird, ja, mit 0 Punkten dann dementsprechend in die Hauptrunde starten, wenn sie da reinkommen und eigentlich ohne Chance sein, in Richtung Halbfinale zu gucken.
Auf jeden Fall eine spannende Entscheidung dann heute erstmal um Platz 3 in der Gruppe B. Aber auch um den Gruppensieg wird es eine spannende Entscheidung geben. Kroatien und Spanien, die sind nämlich nach 4 Spielen beide mit der vollen Punktzahl ausgestattet. Die Kroaten gewannen gestern gegen Bahrain mit 32-20 und die Spanier, wie eben erwähnt, mit 32-21 gegen Mazedonien. Auch da kommt es dann heute zum Endspiel. Die Kroaten, die konnten gegen Bahrain nach dem 19-9 zur Pause dann im zweiten Durchgang auch den Gang rausnehmen. Das führte dann dazu, dass Bahrain dann nochmal 11 Tore machte, aber der Sieg brannte natürlich nicht an. Da konnte man dann tatsächlich schon sich gedanklich auf die Spanier konzentrieren.
Ja, beziehungsweise man hat schon direkt von Anfang an sich auf Spanier konzentriert und letztendlich, wenn ich mir die Anfangsaufstellung irgendwie angucke, dann haben auf fast allen Positionen irgendwie die zweite Garnitur gespielt. Ja, also Frankovic da auf Rückraum rechts, dann Čindrić, der jetzt lange angeschlagen war, hat dann die Spielsteuerung übernommen gehabt. Dafür hat Dufnia gar nicht gespielt. Marin Šego im Tor hat nicht gespielt. Auf den Außenpositionen haben sie auf Horvat verzichtet. Sie haben auf David Mandic verzichtet über weite Strecken. Ich glaube, Rückraum links hat Bicanic gespielt anstelle von Karadžić. Also sie haben schon im ersten Durchgang praktisch die zweite Garnitur mehr oder weniger aufs Parkett geschickt gehabt. Die hat dann eine konzentrierte Halbzeit gespielt und die zweite Halbzeit haben sie mal so ein bisschen nebenher laufen lassen. Červa musste da nach einem 4-5 Rückstand mal eine Auszeit nehmen, hat aber auch nicht so wirklich funktioniert. Dann haben sie trotzdem irgendwie noch 5 Minuten gebraucht, um den nächsten Treffer zu machen. Und dann, ja, hat man sich das so ein bisschen hingelegt. Am Ende wurden es dann doch noch 12, weil Bahrain unbedingt mit dem 7. Feldspieler noch das 20. Tor erzielen wollte. Und dann gingen 2 Bälle mal ins leere Tor. Aber ansonsten war die zweite Halbzeit wirklich Schongang in dieser Partie.
Wer glaubst du denn, geht heute Abend dann mit der vollen Punktzahl aus der Gruppenphase von 10 Punkten raus? Spanien oder Kroatien?
Ich denke Kroatien aus 3 Gründen. Also zum einen konnten sie mehr Kräfte schonen und hatten auch das frühere Spiel. Zum anderen haben sie so einen gewissen Heimvorteil, weil sie halt wirklich die lautstärkste Unterstützung in dieser Halle haben. Das hat Domagoj Duvnjak auch nochmal erzählt. Also war auch das, was wir natürlich erwartet haben, ne? Dass die Kroaten da die lautstarke Unterstützung haben werden. Das war schon 2007, als sie in Mannheim gespielt haben, so. Das war, glaube ich, das, was man so erwarten kann. Und die Spanier können auch mal ein bisschen taktischer denken und konzentrieren sich dann dementsprechend auf die Spiele schon gegen Frankreich und Deutschland. Ich glaube, wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe, muss der Gruppensieger direkt zum Auftakt gegen Frankreich spielen. Aber das guckt man dann.
Das sehen wir dann natürlich, wie dann auch der endgültige Einlauf dann am Ende ist. Gucken wir mal ganz kurz auf die Gruppe C. Da haben wir eine ähnliche Konstellation wie in der Gruppe B. Heute Abend dann Norwegen und Dänemark mit 8 Punkten weit vorne in dieser Gruppe. 4 Punkte vor dem aktuell dritten Tunesien. Die müssen heute noch ein bisschen zittern, denn die Österreicher und auch die Chilenen haben natürlich noch eine Chance, sich dann auch weiter zu spielen. Die Österreicher im direkten Duell gegen Tunesien und die Chilenen, na, da gehen wir eigentlich mal davon aus, dass die Saudi-Arabien schlagen, also letztlich vorlegen. Von daher Tunesien schon unter Zugzwang.
Ja, Tunesien ist unter Zugzwang, wenn ich richtig gerechnet habe. Also gehen wir mal von einem Sieg von Chile aus. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann dürfen sie sich eine Niederlage mit 3 Toren erlauben. Bei 5 bis 9 Toren wäre sicher Chile weiter und Österreich ist erst weiter, wenn sie mit mindestens 11 Toren gewinnen. Also bei 10 Toren müsste Österreich, glaube ich, 38 oder mehr Tore erzielen. Also so um den Dreh, um das mal entsprechend einzuordnen.
Also von daher Tunesien mit den Trümpfen dann heute Abend in der Hand. Und beim Duell um den Gruppensieg, Norwegen oder Dänemark? Die Norweger, die werfen ja vor allen Dingen die meisten Tore bisher bei dieser WM. 149, glaube ich, sind es insgesamt.
Ja, die Norweger sind, glaube ich, so richtig in Schwung gekommen. Dänemark hat auch immer so ein bisschen im Kader ein paar Probleme gehabt. Also wenn ich das richtig sehe, ist Kasper Mortensen immer noch mit einer Knieverletzung angeschlagen, wird aber immer noch nicht rausgenommen. Das wird man sehen. Ich glaube, jetzt sind beide, also Mikkel Hansen und Nikolai Öris, sind schon Vater geworden. Die können sich jetzt komplett auf das Turnier konzentrieren, reisen zumindest nicht mehr ab. Henrik Toft Hansen könnte heute noch irgendwie kurzfristig nachnominiert werden. Auch das wird man sehen, ob dann einer der Flensburger Kreisläufer rausgenommen wird. Sehr, sehr viele Fragezeichen für mich im Moment. Ja. Ich sehe die Norweger ein kleines bisschen vorne.
Und dann gucken wir noch auf die Gruppe D. Da ist Schweden momentan vorne. Die haben 8 Punkte, haben auch die volle Punktzahl bisher holen können. Aber die haben sich gegen Katar gestern ziemlich schwer getan. 23-22 hieß es am Ende für die Schweden. Und dieser Sieg kam letztlich nur dank des Torhüters zustande. Palicka mit einer super Parade, die am Ende dann diesen Sieg sicherte. Was war mit den Schweden aus deiner Sicht gestern los?
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen auch dieses Remis von Ungarn letztendlich gegen Ägypten im Vorfeld. Das Spiel ist ja eigentlich relativ unwichtig für die Schweden gewesen. Also sie waren dann dadurch schon rechnerisch in der Hauptrunde. Allerdings natürlich, wenn Katar jetzt gewonnen hätte oder einen Punkt geholt hätte, hätte das natürlich auch dazu führen können, dass diese Punkte dann mit in die Hauptrunde genommen werden. Ich glaube, da fiel so ein bisschen die Spannung ab. Ich habe das Spiel jetzt auch nicht gesehen gehabt. Ich weiß also nicht, in welcher Aufstellung sie letztendlich durchgespielt haben. Ich habe es ein bisschen von Torschützen gesehen. Lukas Nilsson hat 7 Tore gemacht. Von daher, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man gedacht hat, okay, Kräfte schon für Ungarn und ein bisschen... Naja, wir sind sowieso durch und die Frage, ob wir Gruppensieger werden, wird dann sowieso morgen entschieden. Also irgendwie so kann ich mir das nur erklären. Ansonsten müsste Katar irgendeinen Zauberpot gefunden haben, aber spricht ja auch eher für eine schlechte Leistung der Schweden, wenn man sich das Endergebnis anguckt, als eine grandiose Leistung von Katar.
Und wie bewertest du das 30-30 der Ungarn gegen Ägypten? Ungarn, ja, wir haben es eben gesagt, Zweiter in der Tabelle mit 6 Punkten jetzt. Die Ägypter auf Rang 3 mit 3 Punkten, die können natürlich dann auch noch weiterkommen, aber Argentinien hofft selbstverständlich auch noch. Die ist 30-30, wie ordnest du das ein?
Ein bisschen unverständlich die Schlussphase, also zumindest nach meinem Stand, nach dem Stand, den ich dann bei Eurosport gesehen habe in den letzten Schlussminuten, hatten ja beide Mannschaften theoretisch auch noch die Chance, eine Auszeit zu nehmen und haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, warum auch immer. Ägypten war natürlich damit zufrieden, weil letztendlich dieser Punkt bringt ihnen alle Trümpfe, die sie jetzt irgendwie haben. Also sie müssen nur das Spiel gegen Angola gewinnen, dann sind sie durch. Sie haben den direkten Vergleich mit Argentinien gewonnen. Sie haben 1 Punkt mehr aktuell als Katar. Dementsprechend, ja, wenn sie das gewinnen gegen Angola, dann sind sie in der Hauptrunde und starten sogar mit 1 Punkt, weil sie den gegen Ungarn geholt haben. Das wäre schon ein großer Erfolg für Ägypten eigentlich. Und von daher, Katar hat jetzt durch die gestrigen Ergebnisse, so wie sie gelaufen sind, eigentlich nur die Chance, wenn ich das richtig überblicke, dass sie gegen Argentinien gewinnen und dann Ägypten und Angola unentschieden spielen. Ich glaube, ansonsten kann Katar praktisch nicht mehr die Hauptrunde erreichen.
Also da sind sehr viele rechnerische Komponenten natürlich dann auch drin in diesem möglichen Ausgang der Spiele heute. Ich würde sagen, wir warten einfach ab, wie sie heute spielen und dann werdet ihr es dann natürlich auch erfahren auf meinsportpodcast.de oder bei den Kollegen von handballworld.com, dann natürlich auch in schriftlicher Form. Da werdet ihr dann bestens informiert über den Ausgang der Gruppenphase und eingestimmt auf den Start in die Hauptrunde. Da freuen wir uns natürlich dann auch schon drauf und drücken der deutschen Mannschaft selbstverständlich dann die Daumen, nicht nur heute Abend, wo es dann ja, wie wir eben schon erklärt haben, um die Konstellation für die Hauptrunde geht, sondern dann in der Runde selber auch, denn Halbfinalteilnahme in Hamburg, das ist natürlich das große Ziel, wo die deutsche Mannschaft drauf hinarbeitet und wo wir uns natürlich auch sehr drauf freuen. Christian Stein war das, unser Kollege von handballworld.com mit dem Status Quo in den 4 WM-Gruppen. Christian, vielen Dank.
Gern geschehen.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.